Ja, liebe Geschwister, ich grüße euch auch alle ganz, ganz herzlich. Vielen Dank für Ihr Kommen und dass wir diese Gemeinschaft jetzt miteinander haben dürfen. Ja, und das Thema, worum es heute gehen soll, es lautet die Weissagungen des Propheten Zephania. Und wenn wir uns mit diesen Weissagungen befassen, dann kommen wir ja nicht umhin, zunächst einmal zu beleuchten, in welcher Zeit wir uns überhaupt befinden, als Zephania lebte und wirkte. Und das mit den Zeitangaben ist natürlich immer so eine Sache, aber ich sage jetzt einfach mal so ganz grob, wir befinden uns ungefähr so um das Jahr 625 vor Christus. Das heißt, in einer Zeit, in welchem ja das vereinigte 12-Stämme-Gebiet Israels, was damals unter König David vereint wurde zu einem Königreich, jetzt mittlerweile wieder auseinandergefallen ist, getrennt wurde in ein Nord- und in ein Südreich. Und da wollen wir ganz kurz beleuchten, ja, wie kam es zu dieser sogenannten Reichsteilung? Die 12 Stämme, alle unabhängig voneinander, so wie die Kantone damals, in der Schweiz ja auch. Und dann kommt unter David, da kommt dann dieses vereinigte Königreich Israels. Ja, und dann ging wieder alles kaputt. Wie ist es dazu gekommen? Nun, nach dem Tod von König Salomo. Salomo, der Sohn von David, da lief alles noch in Anführungszeichen alles rund, alles in Ordnung, ein Königreich. Aber dann nach dem Tod von König Salomo, da wurde jetzt sein Sohn namens Rehabiam, muss man sich ja nicht merken, ich sage es einfach nur, sein Sohn namens Rehabiam wurde König über Israel, aber jetzt hervorgerufen durch falsche Berater, die eben diesem Sohn Salomos unweise Ratschläge mit auf den Weg gegeben hatten, kam es zu einem Streit, kam es zur Spaltung und schließlich eben gar zu dieser Trennung. Und das können wir nachlesen unter anderem im ersten Buch Könige. Erste Buch Könige, Kapitel 12, da will ich mal ein paar Verse lesen. Die Verse 6 bis 11, da haben wir das nämlich, 1. Könige, Kapitel 12, ab Vers 6. Da hielt der König Rehabiam einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch lebte. Und er sprach: Wie ratet ihr, dass wir diesem Volk antworten sollen? Weil das Volk, es kam eigentlich mit einem Anliegen, ich sag mal auf heute übertragen, die Steuern sind zu hoch. Ja? Unsere Abgaben sind zu hoch. Bitte senke die Steuern oder was auch immer. So, und jetzt kommen diese Ältesten, die schon unter Salomo Berater waren, also ich sag mal alte, erfahrene, weise Leute, ja, und die sprachen jetzt zu ihm dann in Vers 7, wenn du heute diesem Volk ein Knecht wirst und ihm dienst und auf es hörst und zu ihm gute Worte sprichst, ja, mit anderen Worten, gut, wir senken die Steuern, ja, so werden sie deine Knechte sein, dein Leben lang. Aber er verwarf den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten. Und er hielt stattdessen Rat mit den Jungen, ja, die mit ihm aufgewachsen waren, die vor ihm standen. Ich sage es mal so ganz salopp, das ist das junge Gemüse, noch nichts geleistet in seinem Leben, aber sie meinen jetzt vorgeben zu können, wo es lang geht. Und er sprach zu ihnen: Was ratet ihr, dass wir diesem Volk antworten, das zu mir gesagt und gesprochen hat, mache das Joch leichter, das dein Vater auf uns gelegt hat? Da redeten die Jungen zu ihm, die mit ihm aufgewachsen waren, und sprachen: Dem Volk, das zu dir gesagt hat, dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht, du aber mache es uns leichter, dem sollst du so antworten: Mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters. Und nun, wenn mein Vater ein schweres Joch auf euch gelegt hat, so will ich euer Joch noch schwerer machen. Ne? Genau das Gegenteil. Hat mein Vater euch mit Geißeln gezüchtigt, so will ich euch mit Skorpionen züchtigen. Wow. Ne? Edge. Von wegen, ne? Steuern werden gesenkt, im Gegenteil. Ne? Es kommen noch neue Steuern dazu und die Steuern werden erhöht. Ja, und dieser Rat sorgte schließlich für das Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreich Israel. Es kam zu einer Spaltung im Volk und ich will das ja auch nicht eins zu eins auf heute übertragen, aber ich sage es ganz einfach mal, es ist ja doch interessant, dass der Ratschlag der Alten, ne, der Weisen und der Erfahrenen doch irgendwo unverzichtbar zu sein scheint. Und dahingehend ist es vielleicht doch geradezu fatal, wenn so eine Tendenz im Gange ist, wo die Theoretiker, ne, die Unerfahrenen immer mehr vorgeben, wo es lang geht. Und nicht umsonst heißt es auch im Prediger Kapitel 10, Vers 16, Prediger Kapitel 10, Vers 16, ja, die Bibel ist voller Weisheiten, ne? Prediger Kapitel 10, Vers 16, weh dir, du Land, dessen König ein Junge ist. Wir könnten auch sagen, dessen König ein Grünschnabel ist, ne? Noch keine Erfahrung. Und dessen Fürsten schon am Morgen schlemmen. So, aber weiter jetzt mit Zephania und der Tatsache, dass es eben nach dem Tod von Salomo jetzt zu diesem Bruch und zu dieser Reichsteilung kam. Und seitdem haben wir es jetzt mit zwei Israels zu tun, nämlich dem sogenannten Nordreich. Das Nordreich Israel, zumeist eben auch Israel genannt oder auch Ephraim mit der späteren Hauptstadt Samaria, ne, das wurde die Hauptstadt des Nordreiches Israel, und auf der anderen Seite dem noch verbliebenen Südreich Juda mit Jerusalem als Hauptstadt. Das Nordreich jedoch, es währte nur etwas mehr als 200 Jahre, als es dann dem göttlichen Gericht anheimfiel und durch die Assyrer aufgerieben wurde. So wie es unter anderem beim Propheten Micha geschrieben steht und prophezeit wurde. Da heißt es nämlich beim Propheten Micha, der wirkte einige Zeit, so ungefähr 100 Jahre vor Zephania, und da heißt es bei ihm, in Micha Kapitel 1, in den Versen 6 und 7, Micha Kapitel 1, Vers 6, Vers 7, darum will ich Samaria, also hier geht es um das Nordreich, ne? Das Nordreich Israel mit Samaria als Hauptstadt, darum will ich Samaria zu einem Steinhaufen im Feld machen und zu einer Pflanzstätte für Weinberge. Und ich will seine Steine ins Tal hinunterwerfen und seine Grundfesten bloßlegen. Und all ihre Götzenbilder sollen zerschlagen und alle ihre Weihegaben mit Feuer verbrannt werden. Und ich will alle ihre Götzenbilder der Verwüstung preisgeben, denn von Hurenlohn sind sie zusammengebracht worden und zu Hurenlohn sollen sie wieder werden. Ja, das war das prophezeite Gericht an das Nordreich Israel, welches sich dann kurz darauf auch durch den Einfall der Assyrer dann auch so erfüllen sollte. Aber was war mit dem Südreich? Das Südreich Juda war natürlich damals auch bedroht durch die Assyrer. Die haben ja im Norden nicht Halt gemacht, ne? Die wollten auch weiter, dann auch in den Süden, nach Juda. Und Jerusalem war auch schon belagert. Aber aufgrund der Buße Hiskias, dem damaligen König von Juda, und seinen Maßnahmen die Zurückbesinnung auf den Gott ihrer Väter führten, wurde jetzt das Gericht über das Südreich Juda noch einmal aufgehalten und das bereits belagerte Jerusalem noch einmal verschont. Also wie gesagt, das alles nachzulesen, ne, auch im ersten Buch Könige, auch eine spannende Geschichte. So, und jetzt sind so knapp 100 Jahre vergangen nach der Zerschlagung des Nordreiches und Juda, jetzt wie gesagt gut 100 Jahre danach, steht jetzt das gleiche Schicksal bevor wie seinen Brüdern aus dem Norden. Und auch das war bereits Bestandteil der Prophezeiungen von Micha, so nämlich in Kapitel 3. Da heißt es nämlich in Kapitel 3, in Kapitel 1 spricht er ja noch von Samaria, ne, von dem Nordreich, und dann in Kapitel 3, Micha Kapitel 3, da heißt es in Vers 12, darum soll um euretwillen Zion, ne, Zion, das ist jetzt das Südreich, ne, Juda, Zion, wie ein Feld gepflügt werden und Jerusalem, hier geht es jetzt nicht mehr um Samaria, hier geht es um Jerusalem, und Jerusalem soll zu einem Steinhaufen werden und der Tempelberg zu einem bewaldeten Hügel. So, und das, was Micha hier prophezeit, sollte nun beim Propheten Zephania, um den es heute hier gehen soll, jetzt erneut zur Sprache kommen und sich jetzt auch alsbald erfüllen. Das mal so als kleine Einleitung. Wen das Weitere jetzt nicht interessiert, der kann gehen, ja? Und der Rest kann sich vielleicht noch ein bisschen gedulden. Manchmal ist es ja so, ne, bei den Büchern auch, ne? Da liest man das Inhaltsverzeichnis, vielleicht noch die Zusammenfassung, dann, na gut, ne? Das reicht, muss man das dazwischen nicht mehr lesen. So, also jetzt kommen wir in das Buch Zephania hinein. Ich weiß nicht, ob ihr es mittlerweile gefunden habt, das ist bei den kleinen Propheten ja immer so eine Sache. Und jetzt stellen wir uns zunächst einmal die Frage, ja, wer war überhaupt dieser Prophet, dieser Zephania? Und da heißt es in Kapitel 1, Kapitel 1, Vers 1, das Wort des Herrn, das an Zephania erging. So, und jetzt haben wir hier wie so eine kleine Geschlechterfolge, den Sohn Kuschis, kennt ihr, ne? Des Sohnes Gedalias, ja klar, bekannt. Des Sohnes Amajas, ach der, ja. Aber jetzt kommt ein Name, den kennt ihr vielleicht. Des Sohnes Hiskias. Da, das jetzt, ne? Ja, da, ah, den kennen wir doch. In den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. Das heißt, Zephania, er war ganz offensichtlich adliger Herkunft. Er war nämlich ein Nachkomme von diesem ehemaligen König Judas, diesem Hiskia, und höchstwahrscheinlich ein Ururenkel. Und das ist doch schön, dass der Ururenkel von König Hiskia, ne, dem Gott einst gnädig war, als die Assyrer schwer bewaffnet vor den Toren Jerusalems standen, zu einem von Gott berufenen Propheten ernannt wird. Ist das nicht eine Freude? Ne? Ich denke auch für einen jeden von euch, ne, wenn die Kinder, wenn die Enkelkinder, wenn die Ururenkelkinder, werden wir nicht mehr miterleben, ne, aber doch in die Fußstapfen Gottes treten, ja, und ja, hingebungsvolle Kinder Gottes werden. Ja, und dem gelesenen Vers hier, den können wir zudem entnehmen, dass Zephania jetzt diese seine Weissagungen zur Zeit des Königs Josia niederschrieb, und zwar eben kurz vor der Verschleppung des Südreiches Juda durch die Babylonier. Ja, die Babylonier, die mittlerweile die Assyrer abgelöst hatten, so als vorherrschende Macht, sie standen nun kurz davor, Jerusalem einzunehmen. Ja, und wie einst Hiskia, so war auch dieser Josia, der jetzige amtierende König von Juda, ein guter König. Ein guter König, der sich an die Rechtsbestimmungen Gottes hielt und auch wieder umfangreiche Reformen im Land eingeführt hatte. Und es ist dabei auch anzunehmen, dass hier dieser Zephania auch mit dazu beigetragen hat, dass Josia sich auf den Gott der Väter besann und eine Erweckung herbeiführte. Denn die Vorgänger von Josia, was ja sein Vater und sein Opa waren, ja, das waren keine guten Könige. Ganz im Gegenteil. Das waren eben hier auch dieser Ammon und dieser Manasse. Ja, und das waren gottlose Könige. Aber Josia, er sorgte wieder für eine Rückbesinnung, wieder für Reformen im Land. Und wie gesagt, es ist anzunehmen, dass auch Zephania mit dazu beigetragen hat, denn aufgrund seiner adligen Herkunft war er natürlich jetzt auch ein entfernter Verwandter von dem jetzigen König Josia und er hatte demzufolge garantiert auch Zutritt zum Königshof. Ja, und auch die Geschehnisse zuvor, wie eben diese Verschonung von der assyrischen oder vor der assyrischen Bedrohung und auch der Worten der Propheten, die ja auch schon vor und mit Zephania das Volk gewarnt hatten, die taten sicherlich auch ihr Übriges, um sich wieder dem Gott ihrer Väter zuzuwenden. Leider jedoch, wir wissen es ja selber nur zu gut, vergisst der Mensch, ne? Das geht ja so schnell, ja? Vergisst der Mensch die Segnungen Gottes und was er ihnen Gutes getan hat. Sehr, sehr, sehr schnell. Nicht umsonst heißt es ja auch im Psalm 103, Vers 2, Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ein Bibelwort, ja, was uns im Alltag eigentlich ständig begleiten sollte. Und theoretisch wissen wir das ja auch, ne? Aber in der Praxis, ja, da geht es uns doch oftmals so, wie es den Israeliten in ihrer langen Geschichte auch ging. Und so erfolgten eben schon alsbald jetzt nach der Regentschaft von Josia, dem letzten guten König über Juda, der erneute Abfall und der Rückfall in den Götzendienst. Josia, wie gesagt, er war der letzte gute König über Juda. Danach kam nichts mehr Gutes, ja. Und nicht umsonst trauerte auch ganz Israel über seinen Tod. Und sogar der Prophet Jeremia, ne, der dann später noch weissagte, und zwar auch dann inmitten der Zeit der babylonischen Eroberung, sogar Jeremia erstammte ein Klagelied über Josia an. Das finden wir im zweiten Buch Chronik, und das will ich uns ruhig auch lesen. Zweite Chronik, Kapitel 35, da finden wir das. Zweite Chronik 35, ab Vers 24. Josia, er wurde nämlich jetzt tödlich verwundet, ja, in einer Schlacht. Und da heißt es, zweite Chronik, Kapitel 35, ab Vers 24, da hoben ihn seine Knechte von dem Streitwagen auf seinen anderen Wagen hinüber, den er bei sich hatte, und brachten ihn nach Jerusalem. Und er starb. Und er wurde begraben in den Gräbern seiner Väter. Und ganz Juda und Jerusalem trug Leid um Josia. Und Jeremia, ne, das ist jetzt dieser Prophet, und Jeremia dichtete ein Klagelied auf Josia. Und alle Sänger und Sängerinnen haben seitdem in ihren Klageliedern von Josia geredet, bis zu diesem Tag. Und man machte sie zum Brauch in Israel. Und siehe, sie sind aufgezeichnet in den Klageliedern. Was aber mehr von Josia zu sagen ist und seine Frömmigkeit nach der Vorschrift des Gesetzes des Herrn, und seine Geschichte, die frühere und die spätere, siehe, das alles ist aufgezeichnet im Buch der Könige von Israel und Juda. Und auch das ist doch herrlich, das ist doch schön, wenn Gott praktisch ja eine solche Laudatio sprechen lässt nach dem Tod eines Staatsoberhauptes. Und das erinnert mich ein Stück weit an das Sendschreiben
an die Gemeinde zu Philadelphia. Ich mache hier also richtige Sprünge, ne? Vom Alten Testament, jetzt sind wir schon in der Offenbarung. Ja? Aber das erinnert mich an das Sendschreiben an die Gemeinde zu Philadelphia, wie es in Offenbarung Kapitel 3, Vers 8 lautet. Offenbarung Kapitel 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke. Ist doch herrlich, ne? Wie Gott sagt, ja, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und da kann man nur sagen, ja, wohl dem, dem Gott ein solches Zeugnis ist das nicht mehr wert, viel mehr wert als eine pompöse Beerdigung? Ja? Als Kondolenzschreiben aus allen möglichen Ecken und Enden. Lobduselein hier, Lobduselein dort. Gott kennt deine Werke. Und wohl dem, der mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und nur das zählt. Ja, blicken wir damit hier in das Buch Zephania hinein. In Kapitel 1, das Buch, es hat ja nur 3 Kapitel, also allzu lange wird es dann doch nicht gehen. Ja? Es hat nur 3 Kapitel und in Kapitel 1, da geht es hauptsächlich zunächst einmal ja um die Ankündigung des Gerichts über Juda und Jerusalem. Und da lesen wir aus Kapitel 1 die Verse 4 bis 6. Und ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle Bewohner von Jerusalem. Na, wie gesagt, das Nordreich existiert ja praktisch gar nicht mehr, ne? Und will von diesem Ort den Überrest des Baalkultes ausrotten, den Namen der Götzendiener samt den Priestern. Auch die, welche auf den Dächern das Heer des Himmels anbeten, samt denen, die den Herrn anbeten und bei ihm schwören, zugleich aber auch bei ihrem König schwören. Und die, welche abweichen von der Nachfolge des Herrn und weder den Herrn suchen noch nach ihm fragen. Ja, Zephania erprangert hier zunächst einmal diesen sogenannten Baalskult an. Ja, das war eine Verehrung der kanaanitischen Götter, derer sich nun auch die jüdischen Priester hingegeben hatten. Und zudem bemängelt er hier die Anbetung der Sterne. Die Anbetung der Sterne und der Himmelskörper, so hier in Vers 5, ne, die sich auf den Dächern vor dem Heer des Himmels niederwerfen. Und zwar nicht, ne, um Gottes Schöpfungswerk zu bestaunen, ja, und Gott zu danken für das, was er in seiner Allmacht geschaffen hat. Nee. Um die Sterne und die Himmelskörper anzubeten. Was war das? Praktizierende Astrologie, ne? Welches auch heutzutage in unserem Kulturkreis ja gar nicht so fremd ist, ne? Es gibt nichts Neues unter der Sonne, nichts weiter als Aberglaube, zu dem sich das Volk hinreißen und verführen ließ. Und hierbei sei es in aller Deutlichkeit gesagt, dass es jetzt überhaupt gar nicht darum geht, ob jetzt irgendwelche astrologische Vorhersagen eintreffen mögen oder nicht, völlig unerheblich, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass praktizierende Astrologie, genauso wie Wahrsagerei und Totenbeschwörung, Gott ein Gräuel sind. Ja, letztendlich sind es dämonische Kräfte, die bei alledem am Werk sind, und dem Wort Gottes und seinem Willen entgegenstehen. Und von daher, kurz und knapp, lasst die Finger von diesem Zeugs, ja, und blickt stattdessen in die Heilige Schrift, dem Wort Gottes. Und des Weiteren prangert Zephania hier eine Religionsvermischung an, ja, in welcher man zwar meint, ja, beim Herrn, bei dem Gott unserer Väter, bei dem Gott Israels schwören zu können und doch zugleich auch Könige beziehungsweise Götzen anzubeten. Ja, sowohl als auch.
Ja, und in Vers 6, Kapitel 1, Vers 6, geht es schlichtweg um die, die in ihrer Gleichgültigkeit ja, gar nicht mehr nach Gott fragen. Und diese Aussage trifft wohl auf unsere Zeit heute wie die Faust aufs Auge. Und das Erschütternde ist, dass ja nicht nur in der Politik, nicht nur in der Gesellschaft Gott keine Rolle mehr spielt, sondern sogar führende Theologen überhaupt nicht mehr nach Gott und nach seinem Wort fragen. Ja, auch in unseren Kirchen geht es oftmals nur noch um Soziales, nur noch um Gesellschaftspolitisches, nur noch um ein bisschen Religion, aber nicht mehr um das, was die Bibel lehrt. Das ist erschütternd. Aber kommen wir zurück hier auf Juda und der Weissagung Zephanias zu sprechen. Ein Schlüsselwort in dieser Gerichtsandrohung ist nämlich das Wort der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn. 19 Mal. Allein in diesem kleinen Zephania, nur drei Kapitel, 19 Mal kommt diese Redewendung der Tag des Herrn vor. So zum Beispiel, nur mal drei Beispiele hier aus Kapitel 1, so in Vers 7, Kapitel 1, Vers 7, seid still vor dem Angesicht Gottes des Herrn, denn nahe, nahe ist der Tag des Herrn. Vers 14, nahe ist der große Tag des Herrn, er ist nahe und sehr rasch kommt er herbei. Und dann noch Vers 18, alles aus Kapitel 1. Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten können am Tag des Zornes des Herrn. Wie gesagt, 19 Mal. Und das wirft die Frage auf, ob Zephania ja hier in diesen seinen Weissagungen nicht weit, weit über die jetzt unmittelbar nahenden Geschehnisse in Bezug auf die bevorstehende babylonische Gefangenschaft hinausblickt. Zumal es in den vorangegangenen Versen um das Gericht über die ganze Erde ging. Das können wir nämlich auch mal lesen hier, Kapitel 1, Vers 2, Vers 3. Kapitel 1, Vers 2, Vers 3. Ich will alles vom Erdboden gänzlich wegraffen, spricht der Herr. Ich will wegraffen Menschen und Vieh. Ich will wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische im Meer und die Ärgernisse mitsamt den Gottlosen. Und ich will die Menschen vom Erdboden vertilgen, spricht der Herr. Also hier geht es definitiv nicht nur um das kleine Juda. Und das hier Geweissagte, ja, so frage ich Sie, hat sich das schon erfüllt? Nee. In dieser Intensität, wie es hier beschrieben wird, hat sich das bis heute auch noch nicht ereignet. Und lässt eher an die Gerichte erinnern, die ja dann später in der Offenbarung geschildert werden. Und diese Redewendung hier, der Tag des Herrn, ist ja auch typisch. Typisch für die letzte Zeit des Gerichts inmitten der großen Trübsal. So, dass wir davon ausgehen dürfen, dass es sich hier bei den Weissagungen von Zephania ja um Prophezeiungen handelt, die sich aus unserer Sicht heute zum einen bereits erfüllt haben, nämlich durch die Babylonier. Hier damals zur Zeit von Zephania war das auch noch Zukunft, aber nahe Zukunft, ja. Und zum anderen eben erst noch erfüllen werden, nämlich in der noch ausstehenden großen Trübsal. Das hat quasi wie so eine Doppelfunktion oder Doppelvorhersagung. Eine, die sich zum Teil erfüllt, direkt in die Geschichte hinein. Damals, wie gesagt, durch die Babylonier, das Gericht an Juda hat sich ereignet, nur wenige Jahre später. Und andererseits doch eine Erfüllung, wo plötzlich eine Zeitspanne dazwischen liegt. Vor Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre.
Eine Zeitspanne über hunderte von Jahren, über tausend Jahre, noch weit in die Zukunft. Aber welches sich erfüllen wird, das steht außer Frage.
Ja, und somit einen Schritt weiter in Kapitel 2. In Kapitel 2 erfolgt zunächst die Aufforderung zur Umkehr. Und das ist ja auch immer schön, ja, bei Gott. Er schlägt ja nicht nur rein, sage ich mal, als der unbarmherzige Richter. Nein, er gibt den Menschen immer Raum und Zeit zur Umkehr. Er ruft uns Menschen ja zu, kehrt um, tut Buße. Ja? Und so auch hier, Kapitel 2, die Aufforderung zur Umkehr, bevor schließlich das Gericht auch über die Feinde Israels angekündigt wird. Aber der Reihe nach. Zunächst einmal die Aufforderung zur Umkehr. Kapitel 2, die Verse 1 bis 3, das ist jetzt ist Juda hier angesprochen, ja? Dass das bevorstehende Gericht, die Babylonier, sie stehen schon vor der Tür und dennoch besteht Raum und Zeit zur Umkehr für jeden Einzelnen. Und so auch hier, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Tut euch zusammen, sammelt euch, du Volk ohne Scham, ehe der Ratschluss sich erfüllt, wie Spreu verweht, geht der Tag vorüber, ehe der grimmige Zorn des Herrn über euch kommt, ehe der Tag des Zornes des Herrn über euch kommt. Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen im Land, die ihr sein Recht übt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr Bergung finden am Tag des Zorns des Herrn. Und auch hier, ne, begegnet uns einige Male wieder dieses der Tag des Herrn, beziehungsweise sogar der Zornestag des Herrn. Ja, und wenn hier geschrieben steht, ne, du Nation, die nicht nach Gott verlangt, ne, oder du Volk ohne Scham, je nach Übersetzung, dann ist damit Juda gemeint. Gottes Volk. Und das verdeutlicht auch die Schwere deren Vergehen, dass Juda hier auf eine Stufe mit den übrigen Völkern und Nationen gestellt wird. Aber wie gesagt, wenn das Gericht über Juda auch bereits beschlossen ist, da gibt es kein Zurück mehr, ja? So besteht aber dennoch für jeden Einzelnen Raum und Zeit zur Umkehr und zur Buße. Und das gilt bis heute, liebe Geschwister, ja? Auch in unserem Leben. Also ich sage mal, die große Trübsal, ne? Oder auch Drangsal Jakobs genannt, wie sie in der Bibel geschildert wird, die wird kommen, ja? Die werden wir nicht irgendwie zurückbeten können, ja? Oder durch eine große Erweckung vielleicht verhindern können oder was auch immer. Nein, die große Trübsal wird kommen, ohne jedes Wenn und Aber. Aber noch leben wir in der Gnadenzeit, in welcher Juden als auch Heiden zur Buße aufgerufen sind und ein jeder auch noch Zeit und Raum zur Umkehr hat. Ja, und in den folgenden Versen, hier Kapitel 2, bekommen schließlich auch die Nachbarvölker Israels bzw. Judas ihr Fett weg. Und da werden dann einige Nationen bzw. Völker genannt, die Philister beispielsweise, Moab und Ammon, die Kuschiter und schließlich eben auch Assyrien, deren Untergang hier unmittelbar bevorstand. Und hier gilt auch, ja, wenn Gott auch fremde Nationen benutzt, um sein Volk zu strafen und zurechtzuweisen, wie eben zum Beispiel Assyrien. Das Volk der Assyrer hat Gott in dem Sinne benutzt, wenn man so will, ja, um das Nordreich Israel der gerechten Strafe zuzuführen. Oder eben jetzt hier die Babylonier. Gott hat in diesem Sinne dieses Volk benutzt, um jetzt auch sein Südreich, Juda mit Jerusalem als Hauptstadt, der gerechten Strafe zuzuführen. Aber dennoch gilt, dass ein jeder von Gott gestraft wird, der sich an seinem Volk ergreift. Ganz so, wie es in Sacharja Kapitel 2, Vers 12 geschrieben steht. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Und ich denke, die Geschichte auch nach den Assyrern und nach den Babyloniern bietet hierfür genug Beweise. Wer sich an meinem Volk vergreift, der tastet seinen eigenen Augapfel an. Und das fällt auf ihn in gleicher Weise zurück. Aber diese Gerichtsandrohungen, die hier geschildert werden im Buch Zephania, jetzt auch in Bezug auf die übrigen Völker, diese Gerichtsandrohungen sollten natürlich jetzt auch Juda selbst eine Warnung sein, wovor man sich aber in seiner widerspenstigen Art und Weise völlig unbeeindruckt zeigt. Und so wird in Kapitel 3, wir nähern uns schon dem Ende, wir sind schon in Kapitel 3, ja? So wird hier in Kapitel 3 das Gericht ganz speziell über Jerusalem verkündigt. Da diese Stadt, und dahin gehen natürlich auch in erster Linie die politische als auch religiöse Führung, nicht bereit ist, Buße zu tun, nicht bereit ist, den Worten der Propheten, wie eben hier Zephania, ja, Glauben zu schenken, beziehungsweise zu folgen. Und so heißt es hier in Kapitel 3, in den Versen 1 bis 4, Wehe der widerspenstigen und befleckten, der grausamen Stadt. Ja, und welche Stadt ist hier gemeint? Nicht Berlin, ne? Oder damals, was weiß ich, Babel oder Ninive und Susa und was es da nicht alles gab, ne? Auch nicht Rom, nee. Jerusalem. Jerusalem wird hier genannt als befleckte und grausame Stadt. Sie hat nicht auf die Warnung gehört, die Züchtigung nicht angenommen. Sie hat nicht auf den Herrn vertraut, sich nicht zu ihrem Gott genaht. Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter Wölfe am Abend, die nichts übrig lassen für den Morgen. Ihre Propheten sind leichtfertige, betrügerische Menschen. Ihre Priester entweihen das Heiligtum, tun dem Gesetz Gewalt an. Und hier gilt auch, ja, Gott hat lange Zeit, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, dem Treiben seines Volkes zugeschaut und durch seine Propheten immer wieder zur Umkehr aufgerufen. Aber irgendwann hat Gottes Langmut ihr Ende. Und hier in Vers 8, Kapitel 3, Vers 8, werden dann auch nochmals die Feinde Israels beziehungsweise die Nationen als solches in das Gericht mit einbezogen, was dann auch wieder in die Zukunft, das heißt in die Zeit der großen Trübsal, schauen lässt. Da heißt es nämlich in Vers 8, Kapitel 3, Vers 8, darum wartet auf mich, spricht der Herr, bis zu dem Tag, da ich mich aufmache, um Beute zu machen. Denn mein Ratschluss ist es, Heidenvölker zu versammeln, Königreiche zusammenzubringen, um über sie meinen Grimm auszugießen, die ganze Glut meines Zornes. Denn durch das Feuer meines Eifers soll die ganze Erde verzehrt werden. Das Gericht wird kommen. Man sagt ja immer, ne, von wegen Gott. Wo ist denn Gott? Ja. Warum lässt Gott das Leid zu? Warum schlägt Gott nicht mal da rein oder was auch immer? Ne? Das Gericht wird kommen. Aber zu seiner Zeit. Und nicht wie wir es vielleicht gerne hätten oder ne? Darum wartet auf mich, spricht der Herr, bis zu dem Tag, da ich mich aufmache, um Beute zu machen. Wann dieser Tag kommt,
wissen wir nicht. Keiner von uns. Aber dass dieser Tag kommen wird, da gebe ich Ihnen Brief und Siegel drauf. Denn durch das Feuer meines Eifers soll die ganze Erde verzehrt werden. Und das, was hier Jazephania beschreibt, das erinnert doch sehr stark an die Offenbarung. Ne? Und das erinnert sehr stark vor allem auch an Offenbarung Kapitel 16 und der sogenannten Schlacht von Harmageddon, in welcher es ja eben zum Gericht über die Nationen kommt und die Feinde Israels den Zorn Gottes zu spüren bekommen werden. Und nicht von ungefähr kommt Zephania auch hier in seinem Text, in seinen Weissagungen auf das darauf folgende tausendjährige Reich zu sprechen. Hier nochmals, endet Vers 8 noch mit diesen gerichtsreifen Worten, denn durch das Feuer meines Eifers soll die ganze Erde verzehrt werden. So erfolgt in Vers 9 praktisch in einem Atemzug die große Wende. Die große Wende mit den Worten. Dann aber, ne? Danach, wenn das geschieht, dann aber, ist ja nicht Schluss mit lustig, ne? Dann geht es ja erst noch weiter. Dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben. Gott richtet nicht einfach willkürlich, sondern Gott richtet zielgerichtet. Ja? Und das ist praktisch hier der Übergang vom Tag des Zorns zum Tag des Segens, der das Volk Israel in das messianische Friedensreich führen wird, ne? Das tausendjährige Reich. Die Weissagungen Zephanias, ja, sie enden nämlich nicht im Chaos und der Hoffnungslosigkeit, sondern nach dem Gericht über Juda, nach dem Gericht über alle Völker, kommt es zum großen, großen Segen. Zum großen Segen für den gläubigen Überrest, ja, für die, die Gottes Aufruf zur Umkehr folgen. Hier Vers 9. Dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Und in diesen Segnungen blickt Zephania jetzt abermals bis in das tausendjährige Reich hinein, wo ja auch der Überrest Israels, ne, erneuert und geheiligt werden wird. So wie es praktisch ja auch bei allen anderen Propheten letztendlich gesagt wird, so zum Beispiel auch in Micha, das ist ja das Schöne, bei jedem Propheten geht es ja weiter, ne? Nach dem Gericht. Da kommt es eben zur Läuterung, zur Reinigung. Und da heißt es zum Beispiel beim Propheten Micha in Kapitel 7, die letzten Verse des Propheten Michas, Kapitel 7, die Verse 18 bis 20. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst all ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob, das Jakob steht für ganz Israel, ne? Egal ob jetzt Nord oder Süd, ne? Egal ob Samaria oder Jerusalem, Jakob steht für ganz Israel. Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Also wer bei solchen Aussagen immer noch lehrt, Israel habe von Gott verstoßen, keine Zukunft und keine Bedeutung mehr, der scheint des Lesens nicht mächtig zu sein. Aber kommen wir langsam zum Schluss. Und lesen wir aus Zephania Kapitel 3 ab Vers 11. Zephania Kapitel 3 ab Vers 11. An jenem Tag brauchst du dich nicht mehr all deiner Taten zu schämen.
durch die du den Bruch mit mir vollzogen hast. Ja, mit anderen Worten, dir ist Vergebung zuteil geworden. Das Alte ist vergessen. Ja? Der Schuldschein ist ausgelöscht. Dann weiter. Denn dann werde ich deine hochmütigen Prahler aus deiner Mitte wegnehmen. Das ist die Scheidung, das ist die Trennung, das ist die Läuterung, das ist die Reinigung des Volkes, in der das Böse ausgetilgt wird. Und dann weiter hier im Text, und du wirst künftig nicht mehr überheblich sein auf meinem heiligen Berg, und ich werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen, und sie werden beim Namen des Herrn Zuflucht suchen. Der Stolz und der Hochmut wird gebrochen werden, so dass der Überrest, das wird natürlich nur ein Überrest sein, das ist klar, ja? So dass der Überrest, der nach der Reinigung übrig bleibt, sich demütig vor dem heiligen Gott niederwerfen wird. Und dann schließlich noch Vers 13. Der Rest Israels wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Und in ihrem Mund wird keine trügerische Zunge gefunden werden, sondern sie werden weiden und lagern und niemand wird sie aufschrecken. Und das ist im Prinzip, ja, die geistige Wiedergeburt Israels. Die Sünde ist ausgetilgt, das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Und so heißt es in Vers 14, Kapitel 3, Vers 14, jauchze, jauchze, du Tochter Zion, juble Israel. Merken wir hier, hier wird jetzt beides genannt, ne? Südreich, Nordreich, beides, ne? Jauchze, du Tochter Zion, juble Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Ja, und wer hat diese Segnungen und diese Erneuerung bewerkstelligt? Ist es das Verdienst Israels, deren späte Einsicht? Ist es die Rückkehr zum Gesetz? Sind es menschliche Kraftanstrengungen und Opfer? Nein, es ist der heilige Gott, der in seinem Sohn Jesus Christus diese Gnade herbeiführt, um sein Volk mit sich selbst, dem messianischen König, zu versöhnen. Wie es in Vers 15 lautet, hier Kapitel 3, Vers 15. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Es sind nicht deine Opfer, nicht deine Kraftanstrengung. Nein, der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. Ja, und wer ist dieser Herr und König Israels? Der Messias, ne? Der eingeborene Sohn Gottes, über den es in der Offenbarung heißt, in Offenbarung Kapitel 19, Vers 16, und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und abschließend erfolgt daraufhin ein regelrechter Lobgesang, in der sowohl das wiederhergestellte Israel als auch Gott selbst frohlockt und fröhlich ist. So in Vers 17, der Herr, dein Gott ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne, er wird still sein in seiner Liebe und er wird über dich jubelnd frohlocken. Und dann auch Vers 20, zu jener Zeit will ich euch herbeibringen, zu der Zeit, da ich euch sammeln werde, denn ich will euch zu Ruhm und Ehren bringen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Also in der Welt und vor allem in der Filmindustrie würde man jetzt von einem Happy End sprechen, ne? Aber es ist Gottes Gnade. Einzig und allein Gottes Gnade, Gottes Liebe. Ja, es ist schlichtweg Gottes Ich werde. Ich will, die zu diesem wahrlich glücklichen Ende führen wird. Und Gnade, wenn wir von Gnade sprechen, Gnade bedeutet, die Geschichte ist nicht zu Ende. Und Gott kommt mit seinem ganzen Heilsratplan zum Ziel. Und zwar sowohl mit seinem Volk Israel als auch mit uns, mit seiner Gemeinde. Dem Herrn sei es gedankt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Jesus Christus, wir können einfach immer wieder nur staunen. Staunen über deinen ganzen Heilsratplan, Herr. Und wie alles aufgeht, wie sich der Kreis immer wieder schließt und ja, wie die ganze Heilige Schrift von der Schöpfung angefangen bis hin zur Offenbarung, zum neuen Himmel, zur neuen Erde, wie ein roter Faden zu verfolgen ist, Herr, der uns aufzeigt, oh ja, wir haben es mit einem Gott zu tun, ja, der die Fäden der Welt- und Heilsgeschichte in seinen Händen hält. Wir sind nicht abhängig von irgendwelchen politischen Ereignissen. Wir sind auch nicht abhängig von irgendeinem Klimawandel. Abhängig von irgendwelchen menschlichen Kraftanstrengungen. Nein, Herr, du hast alles in deinen Händen. Du bestimmst Zeiten. Du bestimmst, Herr, ja, wann das Gericht über die Erde hereinbricht. Sei es auch in persönlicher Hinsicht, sei es in globaler Hinsicht, Herr. Du kommst mit Israel, du kommst mit den Völkern und du kommst mit einem jeden von uns zum Ziel. Und hab Dank, dass wir noch in dieser Gnadenzeit leben dürfen, wo dein Wort in uns hineinspricht. Tut Buße, kehrt um, vertraut meinem Wort. Betet mich an. Hab Dank, Herr, dass ein jeder von uns das in seinem Leben hat erfahren dürfen. Und gib Kraft und jeden Tag neu auch Freude, um das auch in die Praxis umzusetzen, Herr. Dass wir uns erinnern an das, was du für uns getan hast, was du für uns tust und auch in der Zukunft weiter tun wirst. Hab Lob und Dank dafür.